Ich möchte gerne die Predigt mit einer Frage eigentlich einleiten, mit der Frage, für was überhaupt beten im Jahr 2018? Ich weiss nicht, ob ihr einmal so einen Jahresrückblick macht für euch selber. Wenn ihr euch für einen Moment überlegt, ihr habt sicher gebetet im Jahr 2017, hat es das gebracht? Lohnt es sich im neuen Jahr wieder dran zu bleiben? Vielleicht denkst du, es hat gar nicht so viel gebracht, ich könnte ein bisschen zurückschrauben. Oder vielleicht sagst du, ich habe etwas entdeckt im Gebet, da möchte ich unbedingt investieren, ich möchte mehr beten im 2018. Das wäre jetzt spannend, wo du ganz persönlich stehst. Ich habe ein Bild gefunden für Beten, das sieht so aus. Lass gleich geschwind offen, es ist so warm. Gebet könnte man so verstehen wie so eine Dienstglocke. Vielleicht sind wir auch schon in einem noblen Hotel gewesen. Dort hat es so eine Glocke beim Empfang. Und wenn derjenige, wo du von ihm etwas möchtest, nicht gerade da ist, kannst du bling bling. Und dann kannst du sagen, ich hätte gerne nochmal ein Badtuch, bling bling. Ich hätte gerne nochmal eine aufgefüllte Minibar, bling bling. Ich hätte gerne dieses und jenes. Und je nachdem, in welchem Hotel du bist, funktioniert das auch. Weil du vielleicht auch ziemlich viel Geld angeblättert hast, dass dir jetzt jeder Wunsch auch erfüllt wird. Ist das die Idee vom Gebet, dass wir so eine gute Bling-Bling-Sache haben, dass wir Gott sagen können, mit was das uns alles soll zu Diensten sein? Vielleicht findest du da auch ein bisschen eine freche Art und Weise, Gott oder das Gebet zu benutzen. Ich finde es auch ein bisschen unangebracht. Ihr werdet sehen, ich habe noch ein anderes Bild gefunden, wo ich finde, das passt viel besser auch zum Gebet. Leider ist es ja nicht so, gell, wenn wir Ferien haben und vielleicht auch in einem ganz schönen, tollen, teuren Hotel sind. Das ist die Ausnahme vom Alltag. Außer du arbeitest in einem Hotel, dann ist es dein Alltag dort. Aber im Normalfall ist es nicht das normale Leben, es sind nicht die normalen Herausforderungen, sondern es ist ein Highlight oder eine Pause. Und auch das Leben als Christ ist eben nicht so, dass immer alles so wunderbar läuft. Jedes Gebet, das ich bete oder jeder Wunsch, den ich habe, bling, bling, erfüllt Gott mir gerade. Sondern im Christsein geht es eigentlich um etwas anderes. Der Paulus schreibt seinem jungen Mitarbeiter am Timotheus Folgendes: Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Also nicht Timotheus, du bist gerade in einer schwierigen Phase. Es könnte sein, dass es dann auch mal einen Kampf gibt, sondern er sagt seinem jungen Mitarbeiter: Kämpf du den Kampf vom Glauben. Glauben ist Kampf, ist Auseinandersetzung, ist gar nicht so einfach. Und gewinne den Siegeskranz, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Es ist nicht so, dass der Paulus sagt, Timotheus, mit deiner Entscheidung für Jesus, jetzt ist alles gut, lehn dich zurück, Füße aufs Küchentischli oder auf den Stubentisch und jetzt bloß noch entspannen. Der Paulus warnt seinen Mitarbeiter, Leben als Christ ist ein Kampf. Und interessant ist, Sander, habe ich nie gefunden, dass der Paulus gesagt hätte, das Leben als Christ ist wie ein Urlaub oder wie Ferien. Und ich glaube, es tut gut, wenn wir das am Anfang von dem Jahr uns ins Auge fassen. Weil dann können wir wissen, was kommt auf uns zu. Im 2. Timotheusbrief schrieb dann der Paulus: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Und das schrieb er am Schluss von seinem Leben. Sein Leben könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte und in den Briefen. Das war wirklich Kampf. Kampf für das Gute, Kampf für den Glauben, Kampf für das Evangelium, Kampf, dass Menschen zum Glauben kommen. Und ist überhaupt nicht einfach easy peasy gelaufen. Aber er konnte sagen, ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Und ihr merkt jetzt schon, in welche Richtung das Angriff kommt. Nämlich uns wegzubringen aus dem Vertrauen von Jesus raus, uns Umstände anzuschauen zu lassen und zu kapitulieren. Oder zu sagen, das mit dem Jesus, das lohnt sich doch nicht. Auf Facebook hat jemand gepostet und jemand hat ziemlich verärgert reagiert. Jemand hat gepostet, ich habe doch Psalm 37, Vers 4 Sachen als Jahreslos. Und dort steht, habe deine Lust an dem Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz sich wünscht. Und jetzt versagt Gott, er ist nicht bereit, alle meine Herzenswünsche zu erfüllen. Und dann hat jemand ziemlich erbost darauf reagiert und hat geschrieben, das ist auch nicht Gottes Job. Uns einfach alles, was wir uns irgendwie wünschen, zu erfüllen. Und ich habe gemerkt, wenn du dann ein bisschen weiter denkst, falls du das Jahreslos züchst, ich habe für euch parat gemacht, falls es du züchst, nimm den ersten Teil total ernst. Habe deine Lust an dem Herrn. Denn ist Gott für dich das Größte, das, was er möchte, ist das Größte, seine Pläne sind das Größte. Und dann merkst du vielleicht die Sachen, die du dir wünschst. Der Sechser im Lotto, das ist vielleicht dein Herzenswunsch, aber ob Gott will, dass du so viel Geld hast, vielleicht will er, dass du den Kampf vom Glauben kämpfst, dass du durchhebst, ohne dass du kannst sagen, hey, ich bin so schlau gewesen, dass ich zum richtigen Moment das Millionenlos gepostet habe und dann habe ich auch noch gesagt auf dem Pfeil, bei meinem Sternzeichen soll es stehen bleiben und dort war es. Ihr merkt, so Jahreslos, die muss man auch im Zusammenhang anschauen, unbedingt. Und dann schreibt der Paulus den Christen in Ephesus nach einem ganz tollen Brief, nur noch ein letztes. Und er summiert da wirklich etwas zusammen, wo er sagt, Leute, auf da kommt es wirklich drauf an. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Warum müssen wir stark sein? Nicht, damit wir den nächsten Bodybuilding-Wettbewerb gewinnen, sondern weil wir genau in diesen Auseinandersetzungen drinstehen. Darum brauchen wir Kraft. Kraft kommt nicht von uns, Kraft kommt von Gott. Dort stärken wir uns, es ist seine Stärke. Und ihr merkt jetzt vielleicht schon, auch wenn es zu Kämpfen kommt, wir sind eigentlich nicht in einer unguten Situation. Weil wir können in der Kraft von Gott diesen Sachen begegnen. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass das bloß ein Sonntagsschulthema ist. Und dann malst du einen römischen Legionär, einen Hut und ein Schild und tolle Schuhe. Und dann lernt man die Sachen auswendig. Aber eigentlich ist das etwas, wo über die Sonntagsschule aus ein Teil muss sein von unserem Leben. Wenn du nämlich jetzt gut hinschaust, eine Rüstung ist für dich parat. Waffen sind für dich parat. Das heisst nicht, dass du automatisch das hast. Wäre doch schöner gewesen, der Paulus hätte gesagt, wenn ihr zum Glauben an Jesus kommt, dann wächst euch irgendwann ein Helm vom Heil. Und dann ist euer Denken immer geschützt. Und irgendwann wächst an eurem linken Arm der Schild vom Glauben. Der ist so groß, dass du dich dahinter kannst verstecken. Nein, du musst es machen wie so ein römischer Legionär, der den Schild nehmen musste. Und ich habe gelesen, dass er den an seinem linken Arm angebunden hat. Also der ist nicht davor gerannt und hat den Schild irgendwie einfach liegen lassen, sondern der ist mitgekommen. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Gott stellt uns diese Sachen zur Verfügung. Aber jetzt müssen wir es packen. Gell, es heisst da, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und manchmal macht man da so eine komische, fromme Geschichte draus, oder? Jemand hat einmal gesagt, ich tue jeden Morgen die Schuhe von der Bereitschaft anlegen, ich lege den Helm vom Heil an, ich lege den Gurt von der Wahrheit an. Aber wenn du bloß so ein Spiel machst, dann macht dich nicht wirklich stark. Wobei, überlegt euch mal, macht eine Rüstung jemand stark? Bist du stärker, wenn du einen Helm auf dem Kopf hast? Bist du stärker, wenn du einen Brustpanzer hast? Du bist ein bisschen schwerer, ja? weil das Zeug ist ja dort richtig massiv gewesen. Wirst du da stärker? Überhaupt nicht. Stärker wirst du nicht, aber es schützt dich. Wenn du nicht geschützt bist, dann hast du ganz ein grosses Problem als jemand, der in diesem Kampf ist. Und die Waffen, die Gott uns gibt, die Möglichkeiten, wie er uns sagt, wehret euch so, da können wir uns auch nicht etwas anderes auslesen. Da müssen wir nehmen, was er für uns hat. Und dann die grosse Verheißung, damit werdet ihr in der Lage sein. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Es heisst nicht, es kommen keine Kämpfe. Aber wenn die Kämpfe kommen, kannst du standhalten. Du kannst Widerstand leisten. Übrigens, heimtückische Angriffe, da heisst es im Griechischen, heisst, es geht um ausklügelte Methoden vom Bösen. Und der Derek Prinz, ein paar von euch werdet wissen, wer das ist, er hat gesagt, er glaubt, dass der Teufel für jeden Mensch einen Plan hat. Weil er jeden Mensch kennt. Und er weiß genau, wo er dich kann legen, wie er dich kann in Knie bringen. Er weiß es. Und ist wirklich, der Teufel geht methodisch vor. Und wenn du vielleicht denkst, ich habe ständig mit meinen Finanzen einen Kampf, wenn ich doch bloß die Million, die Susi vorher davon geredet hätte, gewonnen hätte, dann hätte ich den Kampf nicht mehr. Die schlechte Nachricht ist, dann wüsste der Teufel, wo er an einem anderen Ort dich angreifen kann, weil er hat jahrtausende lange Erfahrung mit Menschen und er weiß, wo er uns kann Schwierigkeiten machen kann. Es nützt gar nichts, hätte ich nur, sondern da, wo wirklich etwas hilft, ist, wenn wir die Rüstung haben und wenn wir kämpfen und auch wissen, es gibt so einen Kampf. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Nie. Leider haben Christen auch schon zum Schwert gegriffen und haben ihre Feinde umgebracht. Und das war nie im Sinn von Gott. Und auch wir kämpfen nie gegen Menschen. Wir kämpfen gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Und das ist nicht ein kleines Teufelchen mit einem kleinen Speerli irgendwie und so etwas mit Hörnli und so. Das sind ganz mächtige, böse und gefährliche Gewalten, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Und vielleicht geht es dir jetzt ein bisschen so wie mir, also mich auf so einen Kampf einlassen, lieber nicht. Lieber ein Missverständnis mit dir und du bist mir ein bisschen sauer und dann versöhnen wir uns wieder, aber Konfrontation mit solchen Mächten. Und trotzdem, ich glaube, es ist so fatal, wenn wir uns nicht gegen diese Sachen wehren, wenn wir nicht als Christen aufstehen und etwas dagegen tun, wenn wir einfach den Einfluss vom Bösen so hinnehmen, wenn wir es erduldet. Oder manchmal könnte man auch ganz fromm sagen, ist halt Endzeit, kann man nichts machen, dann kapitulieren wir halt. In der Bibel steht, die Liebe wird von vielen erkalten. Hey, wenn es bei mir und bei uns auch so ist, können wir nichts machen. Nein, im Gegenteil. Da stehen wir dagegen auf. Für mich ist jetzt aber die Frage, für was braucht es Gebet? Da vorne. Herzlich willkommen. Für was braucht es Gebet? Und jetzt gehen wir im Epheserbrief ins erste Kapitel hinteren Blättern. Und dort steht, jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Der Paulus, er hat gewusst, mein Job ist nicht einfach erledigt, wenn ich den Menschen von Jesus erzählt habe. Sondern er ist dran geblieben, er hat betet für die Leute. Gut, er hat da ziemlich viel Zeit gehabt, weil er ist für Jesus im Gefängnis gehockt. Aber es ist total spannend, was hat er betet? Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Wenn am Anfang gehört, der uns stärkt, das ist Gott selber. Und darum muss ich Gott gut kennen. Ich muss wissen, wer er ist. Das kannst du aber nicht allein herausfinden mit deinem Intellekt. Es würde auch nicht nützen, wenn du allein, ohne dass Gott dir begegnet, in der Bibel liest. Da braucht es Offenbarung. Und für das braucht es Gebet. Das wäre für mich so ein Punkt im neuen Jahr. Ich bete dafür, dass ich Weisheit habe, dass ich Offenbarung habe, dass ich Gott immer besser kennenlerne. Eröffne euch die Augen des Herzens. Das Herz ist der Ort, wo mir Gott begegnet. Damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Wie oft hast du im letzten Jahr und in den letzten Jahren Schwierigkeiten bekommen, weil du plötzlich die Hoffnung verloren hast? Du hast plötzlich nicht mehr gewusst, lohnt es sich überhaupt? Du hast plötzlich nicht mehr gewusst, komme ich wirklich ans Ziel? Hoffnung bedeutet im biblischen Sinn immer eine feste Gewissheit, dass das Gute von Gott wird passieren. Wenn wir die Hoffnung aus dem Blick verlieren, dann packen wir zusammen. Wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass Gott auch in diesem Jahr gute Wege für mich hat, dann habe ich einen Kampf schon verloren. Wie komme ich zu dem? Indem ich bitte Gott, öffne du mir die Augen von meinem Herz, lass mich die Hoffnung erkennen. Lass sie mich packen. Und merke da, das ist nicht Ding, 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 ich hätte gerne nochmal einen Martini Bianchi, sondern Ding, 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 lieber Gott, ich muss können sehen, was ich für eine Hoffnung habe, damit ich durchhebe und damit ich dranbleibe. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für euch bereithält. Es lohnt sich, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns den Glaubenden am Werk ist. Ich glaube, wenn wir für eine Millisekunde das würden erkennen, wenn wir würden sehen, irgendwo mit unserem Herz, was für eine Kraft da ist von Gott mitten unter uns, ich glaube, nichts mehr würde uns Angst machen. Wir würden nicht kapitulieren, wir würden sagen, hey, und ich bleibe dran und ich kämpfe den guten Kampf und wenn es sein muss, bis aufs Blut. Ich bleibe dran. Wie kommen wir zu dem? Nicht, indem ihr euch jetzt anlasst, sondern indem ihr anfangt, dafür beten, dass Gott euch das und Gott uns das auch als seine Gemeinde zeigt. Eben, wir können darüber reden, aber wenn wir es nicht offenbart überkommen, dann ist es für uns, dann sind schöne Worte. Und vielleicht ist es dir auch so, schon so gegangen wie mir, dass ich gedacht habe, ah, das sind einfach schöne Worte in der Bibel. Aber was steckt wirklich dahinter? Aber wenn du so eine Offenbarung überkommst, dann macht dich das stark innerlich. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Hey, so stark ist Gottes Kraft, er kann aus jemandem, der gestorben ist, wieder einen lebendigen Mensch machen. Und noch mehr. Und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Das ist die Kraft, die zeigt, wer hat die Autorität, wo auch Jesus in die Position eingesetzt hat. Und Jesus ist dort der Herr über alle Mächte. Er ist es. Und manchmal zweifeln wir doch auch an dem nicht. Ob Jesus echt wirklich zum Ziel kommt, ob er mir wirklich durchhelfen kann, ob er wirklich so mächtig ist und auch so interessiert ist, dass er mein Leben in der Hand hat. Da brauchen wir eine Offenbarung. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten. Und jetzt musst du mal für einen Moment lang überlegen, du bist mit dem Jesus verbunden. Wo hockst denn du jetzt schon eigentlich? Mit ihm in der Himmelswelt? Das ist nicht meine Auslegung, sagt Paulus im Epheserbrief auch. Zusammen mit Jesus stehen wir über der Geschichte. Wir kämpfen von einer guten Position aus. Wir kämpfen uns nicht von unten nach oben, sondern eigentlich kämpfen wir von oben nach unten. Zusammen mit Christus. Damit der Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Aber das passiert. Die Mächte, die machen etwas und sie machen uns das Leben schwer. Und darum sollen wir uns wehren. Christus, er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Merkt ihr jetzt, was für ein Gewinn das es ist, wenn wir dürfen zu Jesus gehören? Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Alles meint alles. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Wir sind ein Teil von seiner Gemeinde. Er ist unser Haupt. Es lohnt sich, wenn du betest wie ein Weltmeister in diesem Jahr und sagst, Jesus, ich will dich sehen, wie du wirklich bist. Auch wer du wirklich bist in unserer Gemeinde. Eben, er ist nicht der Ding, 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 könntest du noch mal? Sondern eigentlich wäre es schöner, dass Jesus müsste es machen, Ding, und wir wären schon alle da und würden sagen, Herr, es sind deine Dienerinnen und Diener, was möchtest du? Und er uns den kann brauchen. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Sehen Sie es, dass Jesus da lebt mit seiner ganzen Fülle, mit meinen Augen? Nein. Aber wenn ich anfange dafür zu beten, dann merke ich es vielleicht plötzlich, dass in einem Toni Jimenez eine gewaltig explosive Kraft lebt, wenn Jesus in ihm lebt. Und dann habe ich vielleicht plötzlich einen Respekt auch vor dem Toni. Habe ich vorher schon gehabt. Danke. Merke da. Und der Paulus betet darum und er bleibt dran für die Gemeinde. Und wir müssen beten, dass wir diese Sachen sehen. Und jetzt eben, gell? Ich habe gedacht beim Vorbereiten, ist ja schön und gut. Jesus hat alles unter Kontrolle, er ist der Chef. Jesus, warum machst nicht du einfach Tabula Rasa? Warum kommst nicht du und kämpfst für mich die Kämpfe? Du blasest einen bösen Geist an und dann fällt der Tod um. Und ich soll jetzt kämpfen. Findet ihr das nicht auch ein bisschen komisch? Hä? Ich glaube, Gott kommt mehr eher über von uns, wenn wir schnallen, dass wir zusammen mit ihm die Kämpfe durchkämpfen haben können. Ich glaube, er kommt mehr eher über von uns. Sonst würden wir vielleicht auch machen, bing, 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 lieber Gott, dort habe ich noch ein Problem, bing, 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 dort hinten auch noch. Und jetzt sind wir ein Teil davon. Aber wir haben keine schlechte Ausgangsposition. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, und der kommt auch bei dir, ganz sicher auch im 2018. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr könnt's. Ihr werdet erfolgreich kämpfen. Das ist eine Verheißung. Und am Ende als Sieger dastehen. Gell? Und dann rühmen wir uns manchmal, wenn ich da können, he? Ich habe betet und dann sind die Toten aufgestanden. Ja, ich habe vergessen, dass Gott mich stark macht, dass er alle Autorität hat und dass ich einfach in seinem Dienst gestanden bin. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Nein, keiner von uns soll sagen, ich bleibe lieber daheim. Nein, wir stehen alle miteinander zum Kampf auf. Und wenn wir das tun, dann haben wir wirklich auch eine Schlagkraft. Und jetzt ganz kurz, ich kann da nicht weit ausholen. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Gell? Die Römer, die hatten so lange Gewänder gehabt. Und wenn sie so hätten müssen kämpfen, dann wären die wahrscheinlich über ihren eigenen Rock gestolpert. Was sie gemacht haben, ist, sie haben das Gewand aufgenommen, etwa bis über die Knie, so wie die Damen bei den kurzen Röckli im Sommer, und haben den Gurt drumherum gebunden. Und dann sind sie eigentlich bereit, um zu laufen. Was ist der Gurt der Wahrheit? Jesus ist die Wahrheit, also Beziehung zu ihm ist ganz wichtig. Da, wo uns die Bibel sagt, ist die Wahrheit. Im Psalm 119 heißt es, die Summe des Wortes ist Wahrheit. Aber die Summe vom Wort. Alles. Ich muss einen Überblick haben über das Wort Gottes mehr und mehr. Darum nicht nur Losung suchen heute Morgen. Sucht auch die ganze Bibel. Und informiert euch gut. Weil sonst haben wir manchmal so ein einseitiges Bild über Gott und die Welt, dass uns das in die Irre leitet. Und ganz wichtig ist, dass wir auch in der Wahrheit leben. In der Wahrheit leben heisst, ich bin ganz ich selber, ich bin echt. Ich muss auch nicht fromm tun, wenn ich nicht fromm bin. Sondern ich schaue, dass ich ein echter Nachfolger von Jesus bin. Ich tue nicht nur so, sondern ich lerne das wirklich auch zu sein. Der Brustpanzer von der Gerechtigkeit. Jesus hat dich gerecht gemacht, wenn du zu ihm gehörst. Jesus schaut dich an, macht ein Häkchen und sagt, du bist okay in meinen Augen. Ich kann alles für dich tun. Du bist okay. Jetzt geht es aber darum, dass du auch als ein gerechter Mensch lebst. Und als ein gerechter Mensch leben, definiert die Bibel mit Leben aus Glauben in der Liebe. Das Gute zu tun. Zu tun, was Jesus uns sagt. Weil sonst nützt es nichts. Ein Panzer von der Gerechtigkeit anzuhaben und der hat Löcher drin, das bringt nichts. An den Füßen Bereitschaft, das Evangelium vom Frieden zu verbreiten. Das heisst, du musst zuerst einmal selber Frieden haben mit Gott. Und du musst wissen, wie man jemandem das kann zeigen, wie man jemanden zu Jesus kann führen. Das ist ganz wichtig, dass du parat bist für das. Wenn du die Schuhe nicht anhast, es gibt so eine herzige Geschichte auch von Derek Prince. Der ist ja in mehreren Kriegen, der musste mitmachen als Engländer. Und er hat erzählt, mal in einer Nacht hat ein Kamerad an einem anderen eine wunderbare Ausgehhose geklaut. Aber er hat das ein bisschen zu laut gemacht. Der Kamerad ist verwacht und hat gesehen, wie der sich die Hose schnappt. Er sofort aus dem Bett aus, am Dieb hinein, durch die Türen raus, durch den Gang, durch die Aussentüren durch. Und dann hat er seine Verfolgungsjagd aufgeben. Warum? Draussen hat es ganz spitzige Steine und er war barfuß. Wenn wir nicht Bereitschaft haben, wenn wir nicht bereit sind, Menschen auch vom Evangelium von Jesus zu erzählen, dann laufen wir umeinander barfuß. Und das kommt einfach nicht gut. Und die Legionäre, die Paulus vor Augen hatten, die haben auch so Schuhe gehabt, die haben wie Spikes gehabt. Damit, wenn es zum Kampf kommt, dass sie Boden unter den Füßen haben. Du wirst nie einen Soldat sehen, barfuß kämpfen gegen den Feind. Darum, die Schuhe, die müssen wir anhaben. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Was ist Glaube? Glauben ist mein Vertrauen auf Gott, dass ich weiß, er ist mein Schild, er ist mein Schutz, er ist mein Gott, der ans Ziel führt. Ich durfte am letzten Mittwoch beim Karl im Altersheim die Andacht haben. Und gell, manchmal gibt es ja so Spezialisten, die sagen, ja, das Zweifeln gehört halt zum Glauben dazu. Ja, auch wenn du glaubst, kannst du ins Zweifeln kommen, mir geht es auch so. Aber wenn du an Sachen zweifelst, wo man nicht zweifeln sollte, solltest du das unbedingt schnell loswerden. Stell dir vor, du hast plötzlich Zweifel, ob der Stuhl, wo du drauf sitzt, dich wirklich dreht. Du überlegst dir, da sind schon so viele Leute drauf gesessen, da ist sicher eine Materialermüdung, wahrscheinlich krache ich jetzt als nächstes auf den Boden und du wirst unruhig und du kannst gar nicht mehr zulassen. Dann wäre es unwichtig, entsorg die Sorgen und die Zweifel, es hebt, lass weiterhin entspannt zu. Oder wenn du in einen Lift fährst, und plötzlich denkst du, oh, ist der Lift überhaupt ausgelegt auf die Anzahl Personen, die da steht? Tun die den regelmässig revidieren? Oder stürzt sich echt jetzt ab? Ich habe schon gehört, die Lift stürzt ab. Und es trifft einem ja einen pro einer Milliarde Menschen. Ich bin wahrscheinlich jetzt genau, hey, du hast Schweiß, du bist schweißbadet in dem Lift drin. Lass die Zweifel weg. Oder vielleicht hast du Flugangst. Gell, man weiss, Fliegen ist viel sicherer, wie mit dem Auto irgendwo unterwegs sein. Und wenn du Flugangst hast, dann wird der schönste Flug ganz, ganz etwas Schlimmes. Oder stell dir vor, du misstraust plötzlich der Nahrungsmittelindustrie. Alles, was du anlangst, könnte vergiftet sein. Da zwei Damen haben die vorne einen Tee geholt. Hey, was ist, wenn da irgendetwas Giftiges in dem Teebeutel drin war? Ich trinke nichts mehr, was ich nicht selber hergestellt habe. Nichts mehr, außer das wächst in meinem Garten. Aber was ist, wenn da jemand hingegangen ist und Gift drüber gesprüht hat? Merkt ihr, wir könnten nicht leben, wenn wir diesen Zweifeln einfach den Raum geben. Da müssen wir irgendwann sagen, hey, fertig damit. Ich vertraue darauf, dass wenn ich eine Packung aufmache und die unversehrt ist, dass das gut ist mit dem Tee. Und dass wenn ich Wasser aus dem Hahn rauslasse, dass das eine gute Sache ist. Weil alles andere würde wirklich uns und unser Leben fix und fertig machen. Und wenn wir anfangen, an diesen Sachen zu zweifeln, wo Gott eigentlich ganz klar sagt, es ist so, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Welt, dann ist es so hundertprozentig. Entsorgt dein Zweifel, der macht dich bloß kaputt. Oder Gott kann sicher nicht am Schluss die ganze Welt wieder neu machen. Alles geht kaputt, alles geht den Bach ab. Entsorgt das. Nimm das, was in der Bibel steht, nimm das ernst und entsorge die Zweifel. Weil die machen dich kaputt. Der Schild vom Glauben, der ist so gross gewesen, dass ein Soldat sich dahinter stellen konnte. Und er hat den Schild, und da habe ich verschiedene Versionen gelesen, das eine ist, dass die Schilder mit einem Fell überzogen gewesen sind. Andere haben gesagt, das sind einfach die Holzschilder gewesen, aber die hat man in Wasser eingetaucht. Und wenn dann so Brandpfeile gekommen sind, hast du dich bequem dahinter können verstecken. Das Problem bei diesen Brandpfeilen war eigentlich nicht gewesen, dass wenn der dich getroffen hätte, dass du in jedem Fall gestorben wärst. Das Problem wäre gewesen, dass der Brandpfeil, wenn er dich verletzt hätte, hättest du können Infektionen bekommen und du wärst an dem gestorben. Und darum ist es wichtig, dass ich mich im Glauben hinter Jesus stelle und er mein Schutz ist. Ich brauche das, dass er mein Schild ist. Und das Tolle ist, Paulus sagt da, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Warum Bibel lesen? Warum beten in dem neuen Jahr? Damit dein Glaube stark wird. Damit du eine Überzeugung hast, damit du auch dem Bösen gegenüber kannst Parole bieten. Du kannst sagen, stopp. Es geht bis dahin, es kommt vielleicht mega nahe, aber es trifft mich nicht. Setz den Helm der Rettung auf. Hey, du musst wissen, dass Gott auf deiner Seite ist. Du musst wissen, du bist auf dem Weg heim. Du musst wissen, dass er dich sicher ans Ziel bringt. Du musst über diese Sachen nachdenken. Und jetzt kommt die einzige Angriffswaffe und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wisst ihr, was mir an dem Satz gar nicht gefällt? Ich hätte lieber ein Gewehr gehabt, weil dann kann ich auf Distanz den Feind ermorden. Wenn ich ein Schwert habe, weißt du, was das bedeutet? Der kommt ganz näher. Ich habe vielleicht das Schwert, das ist vielleicht so lang. Also kommt der so näher. Und dann tun wir da noch ein bisschen Säbeln miteinander und so. Und spannend ist dort, was heisst Kampf. Dort heisst es im Griechischen Ringkampf. Also ihr merkt, ihr werdet persönlich hautnah mit Sachen konfrontiert werden in diesem Jahr. Hautnah. Und jetzt habe ich das Schwert vom Geist. Und das Schwert vom Geist ist das Schwert vom Heiligen Geist und es ist das Wort von Gott. Wie hat Jesus sich gewehrt? Es steht geschrieben. Jesus hat gewusst, was Gott sagt in dieser Situation. Und wichtig ist, dass es auch du weißt in deinen Situationen, dass du eben vielleicht betest und sagst, Gott, was gilt jetzt für mich? Was sagst du in meiner Situation? Was gilt für mich jetzt? Und der Heilige Geist kann dich erinnern an etwas, was schon geschrieben steht. Und dann ist es ganz wichtig, das Wort Gottes meint da nicht Logos, das geschriebene Wort Gottes, sondern Rema, das, was gesprochen wird. Und dann kannst es du es machen, so wie es Jesus gemacht hat, dass du dich wehrst und sagst, hey, diesen Angriff sage ich jetzt im Namen von Jesus, stopp, es wird nicht so sein, dass ich verliere. Es wird nicht so sein, dass es immer schwieriger wird. Es wird nicht so sein, dass ich am Schluss allein dastehe. Es wird nicht so sein, sondern ich bin Sieger im Miteinander mit Jesus und er hat alle Autorität im Himmel und auf dieser Erde. Und so kannst du dich wehren. Aber eben, es kommt uns relativ näher. Darum habe ich für euch ein anderes Bild fürs Gebet. Also weg von dem Bling-Bling zu dem. Das Funkgerät im Krieg. Eben, wenn uns nicht bewusst ist, dass wir in einem Kampf drinstehen, dann verhalten wir uns ganz anders, wie wenn wir merken und wissen, die Sachen die kommen auf uns zu, früher oder später. Paulus sagt dann, mit der Waffenrüstung, mit all diesen Sachen, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Eben, Gott könnte mit einem Schnippen die ganze Geschichte lösen, macht er nicht. Er sagt, wie heißt du? Nein, dann Frank. Versteht ihr mein Schweizerdeutsch? Gut. Also, Gott sagt, Frank, ich mache das nicht für dich, ich kämpfe zusammen mit dir. Und der Frank ist jetzt da, der Soldat, oder? Und merkt, hinten dran kommen Bomben oben ab, meine Kameraden sind in Not. Jetzt nimmt er das Funkgerät ins Hauptquartier und sagt, hey, oberster Kommandant, jetzt brauchen wir Unterstützung, jetzt brauche ich Hilfe, jetzt brauche ich Strategie, jetzt brauche ich Hilfe meinem verletzten Kamerad. Und ich glaube, so sollten wir beten auch füreinander als Gemeinde. Wir sollten sehen, hey, da ist jemand am Zweifeln, da geht jemand fast unter, da hat jemand grosse Probleme. Hauptquartier, hilf am Rolf, der braucht jetzt deine Hilfe. Und ich stand an und ich stand ein. Hilf, schenk uns Strategie, wo sollen wir ran? Wo sollen wir angreifen? Wo sollen wir uns zurückziehen? Da brauchen wir Gott in all dem drin. Und für das ist das Gebet da. Gebet ist nicht ein Spielzeug, bling, 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 für mich, sondern dass die Sachen, die Gott will, dass die zustande kommen. Und das Gute ist, zusammen mit Gott werden wir Land auch einnehmen. Und jetzt kommt das, was der Franz schon vermutet hat. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach. Wir können einschlafen, wir können davon dösen und ich glaube, das ist auch eine Strategie vom Kampf. Wenn uns der Böse einfach ein paar K.O.-Tropfen kann irgendwo in unseren Trink reinmischen, dann interessiert mich das nachher nicht mehr, wie es den anderen geht. Es ist mir nicht wichtig, wie es der Gemeinde geht. Es ist mir nicht wichtig, wie es mit den Missionaren geht auf dem Feld. Es ist mir nicht wichtig, weil ich nehme es gar nicht wahr. Ich habe vielleicht gar nicht jemandem in die Augen geschaut heute, wo ich gesehen habe, hey, dem geht es nicht gut. Nein, wir müssen wach sein und aufmerksam. Und wenn ich so etwas entdecke, dann hole ich mein Funkgerät. Gott, jetzt brauchen wir deine Hilfe. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit. Dranbleiben. Betet alle Zeit. Paulus, oder? Sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Und wir machen heute noch etwas Spezielles. Jetzt muss ich gleich noch wissen, wie du heisst. Monika. Monika. Gut. Franziska, die hinten, sie hat jetzt von euch allen den Vornamen aufgeschrieben. Und von den Elli auch, weil sie im Krigo ist. Dort müsstest du mithelfen, Martin. Und ich möchte, dass wir so ein bisschen etwas vielleicht trainieren bis zum nächsten Abendmahlsgottesdienst. Wir werden nämlich miteinander jetzt den Abendmahl feiern und ihr dürft nachher alle beim Ausgang euch so eine Jahreslosung suchen, die ist für euch. Betet vielleicht darüber, Gott, was würdest du für einen Schwerpunkt legen, wo würdest du mich ermutigen? Nehmt den Vers mit heim, aber nehmt bitte auch noch ein Kärtchen nachher mit heim, wo denn Franziska wird durch die Reihe gehen. Und geh nicht auslesen, wer du jetzt ziehst. Sondern nimm einfach deins raus. Du kannst geschwind schauen, wenn dein eigener Name draufsteht, dann heisst das, du bist, glaube ich, das grösste Gebetsanliegen für dich selber. Und wenn du findest, okay, ich glaube, für mich sollte ich intensiver beten in der nächsten Zeit, behaltest es und ziehst Jobs wieder rein und nimm ein anderes. Aber du nicht auslesen. Also sucht euch nicht den raus, für den ihr am liebsten betet. Einverstanden? Und betet dann einfach vielleicht einmal einen Monat in euren eigenen Gebet ganz intensiv für die Person. Nehmt immer wieder das Funkgerät und fragt vielleicht Gott, in welcher Situation steckt jetzt der Mann oder die Frau? Aha, da ist irgendwo etwas im Busch. Jesus, warnen, warnen. Oder ich weiss vielleicht von einer konkreten Situation und bete, Jesus, hilf jetzt. Mach du alle Türen und Tore auf, dass jetzt die Arbeitsstelle kommt. Oder das Kind wieder ganz gesund wird. Oder sich eine Wohnsituation ändert. Oder jemand, der vielleicht schon lange betet, dass seine Freunde zu Jesus kommen, dass es in dem Jahr passiert, was auch immer. Aber nimm das Funkgerät als Kriegerin, als Krieger von Gott und Funk und red mit Gott darüber. Und mach das, eben da heisst es eigentlich, für alle, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Vielleicht merkt ihr dann auch im Gebet, nein, ich will nicht bloß für diese Person beten, sondern auch noch für den. Und es macht auch nichts, jetzt gerade ihr zwei, ihr werdet jemanden verwünschen, ihr werdet die Person nicht kennen. Macht auch nichts, wenn man die Person nicht kennt. Weiter lässt euch Epaphras grüßen. Ich liebe den Mann, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus tritt als unermüdlicher Kämpfer für euch ein. Der Epaphras hat die Gemeinde in Kolosse gegründet, ziemlich sicher. Und was macht er? Der kämpft in seinem Gebet für seine Leute. Das ist nichts Unbiblisches, wenn ihr für eine Person betet. Und was macht er als letzter Gedanke? Indem er darum betet, das ist schön, dass Paulus uns noch sagt, für was hat er betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Also das ist das Ziel. Dass nicht nur ein Teil vom Leben mit dem Willen von Gott übereinstimmt, sondern unser ganzes Leben. Dass wir uns gerne in seinen Dienst stellen, dass wir gerne grosszügig sind, dass wir gerne füreinander schauen, dass wir gerne liebevoll miteinander umgehen, dass wir Gottes Stimme hören für unsere Situation, dass wir in allen Bereichen hinwachsen zu Gott und den Menschen gut schauen. Und er hat das gemacht als Kämpfer Gottes. Vielleicht schreibt ihr euch auf Kolosser 4, 12, der zweite Teil. Und vielleicht betest du dann intensiv für die Eulalia Hyperventilata, wo du gezogen hast, und sagst, hey, dass die Eulalia in allem deinen Willen erkennt und tut. Und dann beobachtest du sie vielleicht so ein bisschen aus der Distanz und merkst, ah, die hat immer so ein loses Maulwerk, darum heisst sie wahrscheinlich auch noch Hyperventilata, oder? Jesus, sie braucht Hilfe, dass sie liebevoll reden darf. Nicht immer hindurch und gemein. Jesus, hilf ihr, schenk ihr die Kraft, schenk ihr die Einsicht. Zeig ihr, wie es dir gefällt. Und dann bleibst du dran. Du bist da am Funken und schaust so ab und zu, verändert sich etwas? Hat sie Sieg? Muss es ja nicht sagen, dass du für sie in die Richtung bettest. Das ist das, was ich möchte, dass ihr das als Bild mitnehmt fürs Gebet. Weil ich glaube, wir werden alle in diesen Kämpfen drin sein, aber es lohnt sich auch total, Gott zu vertrauen, ihn zu rufen und mach es vielleicht wirklich einmal so wie so ein Soldat. Vielleicht ist es wirklich dann auch ein Schrei, nicht ein nettes Gebet, sondern Herr, hilf! Wir wissen nicht mehr ein und aus, hilf! Vorne Schwierigkeiten, hinten, oben, unten, hilf! Komm uns zu Hilfe! Und vergessen nicht, dass der, der noch zu Hilfe ruft, der hat alle Macht, alle Autorität. Hey, und bleiben wir dran, der Kampf lohnt sich, auch wenn es einen Moment dauert. Tun wir uns nicht da rausschleichen, sondern stellen wir uns dem Kampf. Ich möchte euch gerne einladen, miteinander zu beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns nicht einfach eine Illusion vor Augen malst. Danke, dass du uns nicht einfach zeigst, wenn wir zu dir gehören, dann ist alles gut, alles einfach, es gibt keine Probleme. Weil Vater, das hätten wir ja auch schon längstens selber gemerkt, dass das nicht stimmt. Es ist so gut, dass wir zu dir dürfen hören und wir wissen, Jesus, durch dich haben wir die Erlösung, durch dich haben wir das ewige Leben. Aber so vieles in unserem Leben und in unserem Umfeld ist gar nicht so, wie du dir das wünschst. Ist auch nicht einfach alles gut oder alles gesund oder alles heil oder alles einfach bloß super. Und Vater, du rufst uns rein, da ins Gebet, in den geistlichen Kampf hinein. Danke für die ganze Ausrüstung, die du uns schenkst. Danke auch, dass wir uns wehren können mit dem Schwert vom Wort Gottes. Danke aber auch, hast du uns Mitkämpferinnen und Mitkämpfer an die Seite gestellt. Danke, sind andere da, wenn wir müde werden und unseren eigenen Schild vom Glauben vielleicht eher am Boden unten haben, wie schön vor uns, dass auch andere sich vor uns stellen und können an unserer Seite vielleicht für einen Moment lang auch mit uns kämpfen, bis wir wieder innerlich stark sind und unseren Mann und unsere Frau können stehen auch in deinem Reich. Und danken dürfen wir einander wirklich zur Hilfe auch kommen. Und Vater, wir möchten auch das Gebet in diesem Jahr brauchen als eine mächtige Waffe gegen alles, was ungut ist. Und danke, dass du uns in dem auch nicht überforderst. Du hast auch Kampfpause eingeplant, wo es nicht nur rebelt. Aber lass uns in diesem Moment nicht vergessen, dass andere unser Gebet ganz dringend brauchen. Vater im Himmel, mach du uns in diesem Jahr zu bettenden Einzelkämpfern und zu einer bettenden, kämpfenden Gemeinde. Bitte dich, dass du das bewirkst durch deinen Heiligen Geist, damit wir einen Haufen Schlachten schlagen können, damit Menschen frei werden, geheilt werden, gerettet werden, damit sie Hilfe bekommen und es ihnen darf gut gehen. Und das Leben von uns allen in diesem Jahr noch mehr und mehr so darf werden, wie du dir das wünschst. Amen.